als diese Information bei den Leuten angekommen ist, wo ich war, sind die alle komplett freigedreht.
Er ist in Frankreich bei der Tour de France.
Das war völlig unfassbar, was da los war.
Kennst du die rote Kuh, die lachende Kuh?
Irgendwie da, wo ich war, war die Hölle.
Zum Mont Ventoux, dieser windige Berg, der oben komplett kahl ist.
Ey, ich hätte mal bei Obelix und den Musketieren bleiben sollen.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 105. Mein Name ist Martin Gerz. Ich sitze hier ganz allein im Flux FM Studio, wo wir unsere Podcasts seit neuestem aufnehmen. Mein lieber Kollege, unser Außenreporter Alex Hüfner ist auch am Start. Er ist aber nicht hier im Studio, sondern er ist in Frankreich bei der Tour de France. Herzlich willkommen im Podcast, Alex.
Dankeschön, Dankeschön. Es war super witzig, auf der anderen Seite zu sitzen und dich anzugucken.
Sag mal, wo bist du jetzt genau? Das sieht aus wie ein Pressecenter, offiziell von der Tour de France, wo du gerade sitzt.
Genau, ich bin in Valence. Da endet die heutige Etappe wahrscheinlich mit einem Massensprint. Die Etappe startet in Bolène und geht ziemlich gerade mit zwei Anstiegen der Kategorie 4 bis nach Valence. Und das ist hier eigentlich die letzte Chance für die Sprinter, nochmal Punkte zu holen und für einige Teams auch ganz wichtig. Ja, und hier im Pressecenter ist es noch sehr leer, weil die Jungs sind ja noch nicht mal auf die Straße gegangen und deswegen ist es hier schön ruhig. Und wahrscheinlich wird heute Nachmittag hier die Hölle los sein. Das ist eine Turnhalle.
Ja.
Wie so oft befinden sich diese ganze Infrastruktur der Tour de France in Industriezentren oder in Sportanlagen. Aber es gibt schon Kaffee und Croissants und das ist schon ein guter Anfang.
Hast du schon Kaffee und Croissant zu dir genommen?
Ja, natürlich. Ohne Kaffee und Croissant gebe ich keine Interviews, mein Freund.
Das ist richtig. Ich fand das ja auch so krass. Ich war ja vergangenes Jahr in Frankreich und genau als ich von der Schweiz rüber nach Frankreich gefahren bin, hat die Croissant-Qualität so krass zugenommen. Das war absoluter Wahnsinn. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen.
Denn es ist genau diesen Aha-Effekt habe ich jetzt auch wieder. Es ist unglaublich. Du kannst überall ein Croissant kaufen und es zergeht dir im Mund. Das kann man nicht beschreiben. Und dann in dem Ort, wo ich jetzt davor war, da gab es so eine kleine Boulangerie. Und es war irgendwie, da hätte man sich hinsetzen können und einfach bleiben können. 24 Stunden, weißt du? Ja. Und alles durchprobieren.
Sag mal, was ist denn dein Auftrag jetzt gerade bei der Tour de France? Du bist presseakkreditiert und fährst denen quasi immer so ein bisschen hinterher oder voraus?
Genau, ich liebe ja diese Etappen in den Alpen oder in den Bergen überhaupt. Und da sind die Alpen einfach ein bisschen näher als die Pyrenäen. Und deswegen bin ich in der Regel in den Alpen. Ja, der wichtigste Auftrag ist natürlich, unseren Hörern im Podcast zu erzählen, was hier passiert. Dann mache ich noch eine Fotostrecke. Es ist noch nicht ganz klar, wo die erscheinen. Und werden wir mal sehen. Diesmal will ich mich ein bisschen mit dem Thema Fans auseinandersetzen. Also weniger Fokus auf die Rennfahrer, mehr Fokus auf das drumherum.
Du sitzt da jetzt gerade im Pressecenter. Was siehst du? Sind da schon Fernsehanstalten? Sind da Fotografen? Sind da Zeitungen? Wie sieht das bei dir aus?
Hier ist noch gar nichts los. Hier ist ganz ruhig. Da nebenan sitzt ein Kollege und das war's. Wir sind hier zu zweit okay. In der ganzen Turnhalle.
Dann lass doch mal ganz am Anfang starten. Du bist mit dem Auto nach Frankreich gefahren. Wie war die Fahrt?
Ja, das ist irgendwie nicht lustig und davor hatte ich ganz viel Angst, weil ich bin ja alleine gefahren und ich bin ja ein Radfahrer, wie du weißt, und ich mag überhaupt nicht Autofahren und dann hatte ich irgendwie 1500 Kilometer vor mir. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, mich irgendwie auf den späten Nachmittag in die Kiste gesetzt und bin los. Und eigentlich lief das auch ganz gut und zwar durch ganz Deutschland, war völlig entspannt. Ich hatte ja irgendwie so Horrorvisionen von tausenden Staus und so weiter. Es lief Bombe. Ich habe dann bei Freiburg auf einer Tanke gepennt. und bin dann am nächsten Morgen weiter bis nach Lyon. Und dann hatte ich es irgendwie gar nicht mehr weit. Dann waren es nur noch 300 Kilometer. Und dann fing die Hölle an. Es gab, ich glaube, 4 Unfälle auf der Autobahn. Es ging 300 Kilometer nur im Schneckentempo. Und da wirst du irgendwann bekloppt.
Ja.
Das macht dich total fertig. Du denkst, du bist irgendwie kurz vorm Ziel und dann so geht nichts mehr. Und das Schlimmste ist ja, was noch oben on top kommt. Du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen frankophil und rede auch Französisch. Das Navi kann kein Französisch. Also ich erwarte jetzt nicht, dass das Navi wirklich auf Französisch mit mir redet, aber alle französischen Namen werden so eingedeutscht. Und es ist eine Qual. Es ist Folter. Naja, so. Ich bin angekommen. Okay, ich bin angekommen.
Das ist doch das Wichtigste. Sag mal, du hast gesagt, du hast bei einer Tanke gepennt. Du hast quasi so einen Kastenwagen und da hast du eine Matratze drin und dann schläfst du da drin.
Genau, ich habe meinen den berühmten Caddy, die lange Version, und da gab es mal eine Modellreihe als Campingvariante und da ist ein Bett drin. Da kann ich sogar an die Heckklappe ein Zelt machen. Ich habe mir da eine kleine Küche gebaut und das macht mich sehr, sehr flexibel.
Das ist natürlich extrem geil. Und da ist dann auch noch Platz für ein Fahrrad drin, weil ein Fahrrad hast du auch mit.
Da ist Platz für ein Fahrrad drin. Ich habe sogar, auf der Tanke habe ich neben meinem Fahrrad gepennt, aber sonst, ja, das geht. Rad raus, Hochkant stellen, aber sonst packe ich es raus und schließe es irgendwo an, ja, in der Nähe.
Welches Rad hast du jetzt mitgenommen?
Naja, du kennst ja die Geschichte. Ich hatte ja mein altes Rennrad aktiviert.
Ja, das von vor 20 und, Jahren oder so, ne?
Ja, 17 Jahre, ne?
Entschuldigung,
17 Jahre.
Entschuldigung.
Ja, ja. Ich wusste, dass ich mit der Schaltung irgendwie nicht weit komme, weil ich mich ja schon auf dem kleinen Anstieg in Berlin nicht wohlgefühlt habe und habe dann irgendwann entschieden, okay, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich will ja zumindest irgendwie mal so ein bisschen fahren. Und dann habe ich auf meinen Graveler Rennradreifen draufgepackt. Das Graveler hat 1x11 und ist bergtauglich. Und dann konnte ich auch ruhigen Gewissens losfahren.
Also du hast da eine Untersetzung dran und keine Übersetzung.
Ja, genau.
So dass du da die Berge hochkommst.
Das sieht ein bisschen albern aus irgendwie, weil da ist ja hinten, wenn du 1x11 hast, ne, dann ist ja hinten so ein 50er Blatt am Hinterrad. Und dann habe ich diese Rennradreifen drauf und die Leute müssen auch ein bisschen komisch gucken manchmal, glaube ich.
Hast du die ganzen Laufräder gewechselt oder wirklich nur die Reifen?
Ich habe nur die Reifen gewechselt.
Ah, okay. Welche Reifenbreite hast du drauf?
Na, 28 mm jetzt.
Oh ja, na ja, gut.
So.
Ja, super. Und du schläfst jedes Mal in deinem Auto? Also egal, wo du jetzt bist? Oder hast du dir auch mal ein Hotel irgendwo genommen? Aber das geht ja wahrscheinlich gar nicht. Ist ja alles ausgebucht, wa?
Es ist alles ausgebucht. Also ich habe jetzt die Nacht, wo ich angekommen bin, da hatte ich Bock auf mal eine richtige Dusche und so. Und da war ich auf dem Campingplatz. Und die haben gleich gesagt, eine Nacht ist okay, ab morgen ist No-Go. Und da meinte ich, ich mache mich auch ganz, ganz klein, ganz, ganz klein. Aber da geht in der Region, wo die Tour de France lang kommt, geht gar nichts mehr. Da kannst du eigentlich nur in deinem Auto am Straßenrand pennen. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber es gibt für mich keine Regeln. Ne? Also wenn ich einen coolen Camping noch finde mit einem Platz, dann gehe ich dahin. Ansonsten penne ich im Auto.
Ja. Hast du einen praktischen Tipp, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Tour fährt oder mit dem Fahrrad bei der Tour de France unterwegs ist und meinetwegen auch ein kleines Zelt mit dabei hat? Lohnt es sich da trotzdem, weil man ja relativ klein ist, mit Fahrrad und einem kleinen Zelt zu so einem Campingplatz zu gehen? Davon gibt es ja extrem viele in den französischen Alpen. Lohnt es sich da trotzdem hinzugehen und zu fragen, ob man sein Zelt da irgendwo aufschlagen kann?
Boah, das kann ich dir so gar nicht sagen, aber die Dinger waren wirklich knüppelvoll. Hm. Aber wie gesagt, es gibt ja diese Regel, wenn die Tour vorbeikommt, ist ja 2 Tage davor und 2 Tage danach kannst du ja machen, was du willst. Interessiert ja keinen Menschen. Du kannst dich überall hinpacken und wirklich, du brauchst halt, musst dich halt nur irgendwie versorgen, ne?
Ja.
Musst genug Wasser haben.
Wie ist denn die Stimmung gerade vor Ort? Also klar, in dem Pressecenter ist nichts los, das habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen, aber so generell, du hast ja gestern schon die Mont Ventoux-Etappe mitbekommen. Wie war die Stimmung generell?
Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend. Also du kommst in der Region an und dann denkst erstmal, hier ist ja gar nichts. Dann kommst du irgendwie so näher und dann plötzlich tauchen überall erstmal Radfahrer auf, wie aus dem Nichts. So ganze Gruppen, die schon die Strecke abfahren. Und dann siehst du plötzlich diese Schilder, diese Beschilderung von der Tour de France überall. Und dann weißt du, okay, jetzt wird es ernst. Und obwohl es erst einen Tag später anfängt, ist schon überall so diese Stimmung zu greifen, diese Anspannung. Die Dörfer haben sich herausgeputzt, überall hängen so Girlanden, Banner, dann gibt es Straßenfeste. Und dann fahren wirklich diese Radfahrer aus aller Welt, fahren dann nochmal durch die Gegend, fahren über die Dörfer und es ist, du bist plötzlich in einer anderen Welt.
Ja, ich habe das ja vergangenes Jahr das allererste Mal in meinem Leben mitbekommen, das erste Mal die Tour de France gesehen, da mit dem Fahrrad lang gefahren und genau das, was du erzählst, dieses, dass die Stimmung greifbar ist, dass eine gewisse Elektrizität in der Luft liegt, das ist wirklich spürbar und das fand ich total faszinierend. Irgendwie hat man die ganze Zeit dann gute Laune, ne?
Naja, du darfst ja auch nicht vergessen, also ich bin ja jetzt hier gerade in der Provence und die Provence ist ja eigentlich so eine ganz liebliche, malerische Landschaft. Da gibt es ja auch keine richtigen Berge, sondern nur so kleine Anstiege. Und das ist eigentlich alles so verträumt. Und plötzlich dreht sich das komplett um. Und aus diesem, ja, das ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Plötzlich ist hier so der Nabel der Welt. Ja. Das ist unfassbar.
Gerade ist im Hintergrund bei dir eine Frau mit 4 großen Kartons langgegangen. Das sah aus, als ob da Essen drin ist. Kannst du mal kurz über deine rechte Schulter gucken, was da angeliefert wurde?
Die ist schon an mir vorbeigegangen, keine Ahnung. Ja, die hatte eine Kiste irgendwie.
Ja, genau. Also wir nehmen diese Folge gerade am Mittwoch auf und am Freitag wird sie ausgestrahlt. Das bedeutet, alles, was wir jetzt erzählen, ist dann ja schon wieder längst Geschichte. Und was auch schon Geschichte ist, ist die gestrige Etappe zum Mont Ventoux rauf. Dieser windige Berg, der oben komplett kahl ist. Und du hast mir vorher schon erzählt, dass du da ja mit dem Fahrrad raufgefahren bist. Wie wahrscheinlich ziemlich viele Leute gestern und in den vergangenen Tagen auch. Wie war es denn für dich? Bist du mit deiner Untersetzung am Graveler da gut hochgekommen?
Also ich fang mal ganz von vorne an. Ne?
Okay, gerne.
Ich habe ja die letzten 2 Nächte habe ich in der Technikzone von dem Basislager der Tour de France am Mont Ventoux übernachtet. Das ist auch mal eine tolle Erfahrung und ein toller Blick hinter die Kulissen, weil man wirklich erstmal merkt, was so hinter den Kulissen passiert und nicht mit Presse, sondern wirklich an Technik. Und wir standen nicht so in einer Reihe von Fahrzeugen und es waren ja gefühlt 20, 30 Fahrzeuge, Transporter, die nur diese Absperrgitter, diese Banden geladen hatten. Ne? Und da war ein einziges Hin und Her die ganze Zeit und dann waren überall riesige LKWs, dann war da irgendwann das Pressezentrum und was für mich, was ich ganz cool fand, für diese ganzen Technik-Crews gab es einen LKW, das war ein Dusch-LKW, dann gab es einen Toiletten-LKW und dann gab es einen 40-Tonner, das war eine Küche. So, das war sozusagen mein Basislager mit den kompletten Technikern. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da am Start waren, aber ich würde sagen 100 bis 150. Später waren dann da auch beim Rückzug die ganzen Teambusse. Also eine kleine Stadt wurde da aufgebaut in einem winzigen Ort am Fuße des Ventoux. Ja, der Tag vom Ventoux. Tja, wie soll ich das erklären? Nachts haben mich die Fahrzeuge geweckt, die los sind, um die ganzen Absperrungen an den Straßen aufzustellen, weil das passiert ja immer erst an dem Tag selber. Dann bin ich zum Pressezentrum, habe da meine Akkreditierung abgeholt und das ist ja dann die Eintrittskarte mit dem Pass und mit dem Aufkleber am Auto für alles, das erzähle ich gleich noch. Und dann habe ich mich langsam fertig gemacht, mein Pferd gesattelt, wie man so schön sagt, und bin Richtung Bédouin. Und Bédouin ist ein kleiner Ort am Fuß zum Einstieg des Ventoux. Und da war schon Volksfest. gigantisch. Es platzt aus allen Nähten, der Verkehr funktioniert nicht mehr, die ganzen Straßen sind so voll mit Radfahren, dass eigentlich gar nichts mehr geht. Wenn irgendwo mal ein Auto hält, stehen direkt dahinter 30, 40, 50 Radfahrer. Niemand kommt mehr durch. Es ist unfassbar. Und ich hatte dann gleich noch das große Glück, kurz vor Bédouin einen Platten zu haben. Es war großartig und wo ich gerade so ein bisschen in Stimmung kam, durfte ich dann erstmal irgendwie mir eine Ecke suchen, um den Reifen zu wechseln. Na gut, du siehst ja den Ventoux von Weitem schon kommen. Du siehst immer diese kahle Spitze und da oben diese Station. Das sieht aus wie so ein Turm von einer Kathedrale. Und den siehst du von Weitem schon. Und du fährst immer langsam drauf zu, aber irgendwie kommt er nicht näher. Und plötzlich wird dir klar, okay, du hast jetzt einen 16 Kilometer Anstieg vor dir mit einem Schnitt von 9%. Und alles, was du dieses Jahr gemacht hast, ist insgesamt 10-mal den Willi hochzufahren. So ging das los. Dann bin ich also rein in den Berg. Ich war ja nicht richtig vorbereitet und das geht direkt los, ne? Also es fängt schon an mit 10er Rampen direkt am Anfang. Ich meine, gut, ich war noch ein bisschen aufgeruht, aber nach den ersten Kilometern dachte ich schon, ey, ich hätte mal bei Obelix und den Musketieren bleiben sollen. Da war nämlich direkt am Anfang hatten sich ein paar Franzosen als Musketiere verkleidet und haben richtig Party gemacht und kurz dahinter stand Obelix, menschlich groß in so einem Kostüm und es war irgendwie so niedlich und irgendwie dachte ich schon an dem Punkt, ach, weißt du, hier direkt am Anfang ist es ja auch ganz niedlich. So, ja. Dann bleibt doch da einfach. Die Mucke stimmt, da war sogar noch ein Getränkestand. Naja, gut, der Ehrgeiz. Kennst mich ja?
Ja, ja.
So, dann bin ich weiter. Der Ventoux hat ja so eine Eigenart, der Anstieg, der ist fortwährend. Also es gibt irgendwann 6 Kilometer vor dem Ziel gibt es eine kleine Ruhepause, wo der mal so 500 Meter in Anführungsstrichen flach wird. Und ansonsten hat dieser Berg nur Steigung. Ich weiß nicht, ob ich so lange weitergefahren wäre, wenn ich mich am Straßenrand Superman getroffen hätte, Typen verkleidet als Nonnen, ein paar Bayern in Lederhosentrikots, immer wieder riesige Anlagen am Straßenrand, wo wirklich gute Musik läuft. Lebende Dinosaurier, also so eine ganze Truppe, die hatten so aufgeblasene Dinosaurierkostüme und den Teufel. Ich habe nicht Didi getroffen, aber es gibt irgendwie das französische Pendant jetzt. Mal sehen, ob man den wieder trifft. Und das sind so die Dinge, die haben mich irgendwie so Kilometer für Kilometer diesen Berg hochfahren lassen. Aber irgendwann kam wirklich so der Punkt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht, wenn man auf seinen Tacho guckt und dann mal sagt, okay, einen mache ich noch. Kennst du das? Einen mache ich noch? Einen mache ich noch?
Nee.
Okay, du kennst es nicht, ne? Ich kenne das. Okay, ich kenne das. Also in meiner Welt kommt dann dieser Punkt, wo ich den Kilometer runterzähle in 100 Meter Schritten. Ich meine, ich hatte ja noch meine Kameraausrüstung dabei und so weiter. Aber ich habe es wirklich geschafft, mich bis Kilometer 6 vom Gipfel durchzukämpfen. Habe aber zwischenzeitlich wirklich, und das ist fies, ne, die E-Biker mit den E-Bikes beneidet. Weißt du, da rollert dann so eine 70-jährige Oma einfach mal völlig entspannt auf so einem Monster-E-Bike an dir vorbei. Kann nicht mal geradeaus fahren irgendwie, weil sie noch nie mehr als dreimal auf dem Rad gesessen hat, aber gallert an dir vorbei und das ist frustrierend. Hab's aber bis zum Chalet Renoir, das ist ein ganz berühmter Punkt, geschafft. Und ich muss dazu sagen, dass schon zwischenzeitlich immer wieder die Radfahrer aufgehalten wurden von der Polizei. Sie mussten absteigen, sie mussten ihre Räder schieben und ich bin dann irgendwann, habe dann immer so meinen Pass in die hochgehalten und dann haben mich die Polizisten immer so durchgewunken, weißt du, so Presse auf dem Fahrrad. Und die ganzen Zuschauer, glaube ich, die müssen auch gedacht haben, ey, was macht denn der Schwachmat von der Presse? Wieso hat der kein Motorrad, weißt du? Ist dem sein Motorrad kaputt gegangen oder was auch immer? Jedenfalls, eigentlich war mein Plan, an diesem Chalet Renoir zu bleiben, weil da war ich nämlich das letzte Mal, wo ich beim Mont Ventoux war, bin ich da auch geblieben. Und das ist im Prinzip der Punkt, wo danach diese Mondlandschaft losgeht, also der Bewuchs aufhört. Und das ist so ein traditionell ganz, ganz beliebter Fan-Standpunkt. Da war auch der Punkt, wo ich eigentlich dachte, ach, eigentlich kann ich mich doch jetzt hier unauffällig irgendwo hinlegen und erstmal schlafen. Ich war so im Arsch. Wirklich, du glaubst es nicht. Ich war so im Arsch schon 6 Kilometer vom Gipfel. Ich wollte eigentlich einfach nur noch schlafen. Selbst mit meiner Bergübersetzung. Es ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man sich darauf nicht richtig vorbereitet. Das Problem bei dem Chalet Renoir war, dadurch, dass die Organisatoren wissen, dass da sehr viele Fans sind, war alles großzügig abgesperrt. Also so, dass die Fans nicht auf die Straße können. Und das verhindert natürlich für mich als Fotografen immer so ein bisschen die Stimmung, weil ich will ja auch nah rankommen und ich wollte keine Fotos machen von hinterm Gitter. Also habe ich all meinen Mut zusammengefasst und bin weiter.
Yeah, das wollte ich hören.
Und es hatte ja noch einen anderen Grund, weil mein ursprünglicher Plan war, ich wollte nicht von dort aus wieder zurückfahren, sondern ich wollte zum Gipfel und ich wollte auf der anderen Seite runterfahren, also die offizielle Rückzugsroute von dem ganzen Tourtross, von den Teambussen und so nehmen. Und dachte mir, boah, 6 Kilometer, wenn die vorbei sind, die Profis, nochmal da hoch. Mach das jetzt, guck mal, wie weit du kommst und dann schauen wir mal. Und ich bin dann wirklich nochmal 3 Kilometer weiter, bis wirklich zu der Fahne, zu der 3-Kilometer-Marke. Und da bin ich dann geblieben. Und das war so eine Ecke, da waren auch keine Absperrgitter, weil das ist ja unmöglich für die Organisatoren, alles abzusperren. Und die packen diese Absperrung immer dahin, wo sie die meisten Fans erwarten. Also ab Kilometer 2 vom Gipfel war alles komplett abgesperrt. Aber da waren keine Fans mehr, weil das ist ja so ein Spiel. Die Fans wollen keine Absperrgitter. Die Organisatoren wollen Absperrgitter. Und die Fans latschen einfach so lange weiter, bis sie zu einem Punkt kommen, wo keine Gitter mehr sind. Und da war irgendwie da, wo ich war, war die Hölle. Also ich glaube, das kennt man, also ich habe das nur so bei Alpe d'Huez kennengelernt oder in den Pyrenäen. Das war völlig unfassbar, was da los war. Und da haben wir dann gewartet auf die Werbekarawane.
Oh, die Werbekarawane, interessant.
Die du ja auch kennst, ne?
Ja, ja, voll.
Ich bin ja da ein bisschen entspannter mittlerweile. Aber das ist ja dann der Punkt, wo alle zum ersten Mal richtig durchdrehen. Und das war schon bei der Werbekarawane, war das ein bisschen beängstigend, weil die fahren ja mit den LKWs da hoch. Die sind zwar in den Bergen alle ein bisschen kleiner als bei den Sprintetappen auf den großen Straßen, aber wirklich, also so 20 Zentimeter von dir entfernt, ne, sind die da hochgeballert, weil da so viele Menschen war. Also du musst dir das so ein bisschen so vorstellen, wenn du da oben bist, 3 Kilometer vor dem Ziel, ich weiß gar nicht, wie hoch der Gipfel ist, der ist bei knapp 2000, 1,8 oder so, dann hast du einen Blick auf diese Serpentinen runter, du kannst sogar bei gutem Wetter das Mittelmeer sehen.
Wow.
Und da ja die Provence flach ist, bist du wirklich, guckst du in so eine langgestreckte Ebene und dann siehst du Tausende von Fans da stehen und durchdrehen beim ersten Mal, wenn die Werbekarawane kommt.
Hast du was gefangen?
Nee, ich habe nichts gefangen, weil ich habe mich darauf konzentriert, mal so ein paar, ja, ich habe mit der Kamera habe ich was eingefangen.
Ah ja, genau. Das ist auch schön.
Das war meine Mission, ja. Naja, und dann kommt man zum ersten Mal so ein bisschen runter und hat ja dann Gott sei Dank so ein bisschen Zeit durchzuatmen. Und dann kommt ja so dieser große Augenblick, wo du dann den Hubschrauber hörst.
Ja.
Du kennst es ja noch vom letzten Jahr. Dann kommt der Hubschrauber. Und ich hatte ja an dem Tag überhaupt nicht die Etappe verfolgt, weil ich war so mit mir selber beschäftigt, dass ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, mal zu gucken, ob ich da vielleicht irgendeinen Empfang habe. Und die Ansage, die offizielle, war ja eigentlich, dass Pogacar probiert, sich da ein Denkmal zu setzen am Ventoux, weil er die Etappe noch nicht gewonnen hatte. Am Ende ist ja dann eine Fluchtgruppe, hat es ja dann geschafft, aber das erzähle ich noch ganz zum Schluss.
Sag mal, hast du die Jan-Ulrich Ultras gesehen auf dem Mont Ventoux? Das ist so eine Ecke, wo ganz oft Ulle, Ulle, Ulle auf dem Asphalt steht in weißer Farbe und die selber haben dann so magentafarbene Trikots an und so.
Ja, da bin ich vorbeigefahren. Da habe ich sogar noch überlegt, ob ich da anhalte und ich habe mich noch gewundert, warum steht denn da überall Ulle? Sie sind nicht schon etwas länger her, aber da passiert ja jetzt was völlig Irres. Ne? Florian Lipowitz ist der neue deutsche Radsportheld. Ich habe auf dem Weg zum Gipfel selten so viele Deutsche gesehen. Ja. Ich habe auf dem Weg zum Gipfel ganz oft Lippo, Lippo, Lippo Schriftzüge auf dem Asphalt gesehen und es macht die Runde. Die Deutschen haben einen neuen Fahrradheld.
Naja, mal gucken, was passiert. Am Sonntag wird ja erst abgerechnet.
Naja gut, aber es sieht gut aus.
Ja,
ne?
Voll.
Und er fährt ja konstant und es ist beeindruckend. Ich habe auch jetzt auch mittlerweile ein paar Interviews mit ihm gehört. Das Einzige, was noch nicht so seins ist, ist so frei reden. Man merkt so richtig, er ist so ein Teenager, der bis vor einer Woche sich eigentlich ausschließlich mit dem Radsport auseinandergesetzt hat.
Ja.
Und Presse ist für ihn ein ganz neues Thema.
Ja, der hat ja auch selber gar keinen Bock auf Medien und sowas. Ne? Das ist irgendwie nicht so richtig seins. Aber ich finde es auch geil, dass er dann eher die Beine sprechen lässt als irgendwie was anderes. Ist doch cool.
Ja, aber sein Problem ist ja jetzt, das war ja ganz niedlich, der hat ja vor 2 Tagen oder so erst das Nachwuchstrikot übernommen und in dem Moment, wo du ein Trikot trägst bei der Tour, musst du bei der Siegerehrung dabei sein, du musst in eine andere Pressezone und du musst wirklich eine Stunde da noch stehen und Rede und Antwort stehen für die Presse aus der ganzen Welt. Und das erste Mal, wo er dieses Trikot dann hatte, hat er diesen Weg gar nicht gefunden dahin. Er wusste gar nicht, wo er hin soll und wollte nach einem Interview schon weg und alle so, sorry, wir haben da noch ein paar Fragen. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist nochmal nach so einem Rennen eine Monsterbelastung einfach.
Ja, ja, das ist ja auch für die Profis auch manchmal so eine taktische Frage, ne? Übernehme ich jetzt das, meinetwegen das gelbe Trikot oder lasse ich es vielleicht doch eher sein und lasse da nochmal die 2 Sekunden Abstand zum ersten, weil ich komme dann einfach früher in den Teambus, bin eine Stunde früher bei der Physio, kann eine Stunde früher beim Abendbrot sein, kann eine Stunde früher schlafen. Das ist schon auch nicht ohne.
Ja. Und was, das fällt mir gerade ein, was wirklich sich komplett verändert hat bei der Tour de France. Also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch schon war. Die Etappen sind brutal schnell und das wird brutal oft angegriffen. Und das hängt wohl damit zusammen, dass UAE, die holen ja so viele Etappensiege und auch das Team von Vingegaard, sodass da so wenig Möglichkeiten für die anderen Teams übrig bleiben, auch mal auf dem Podest zu stehen, dass die permanent angreifen, um ihre Chance zu bekommen.
Ja.
Und dadurch eine Wahnsinnsunruhe entsteht insgesamt und das Tempo brutal hoch ist.
Jedes Jahr ist es die schnellste Tour de France aller Zeiten. Voll krass. Sag mal, beim Anstieg zum Mont Ventoux, ich weiß nicht, ob es nach deiner 3-Kilometer-Marke oder schon davor war, es gibt ja dieses Tom Simpson Monument, wo Tom Simpson vor etlichen Jahrzehnten verstorben ist, wo dann ganz viele Radsportler einen Stein drauflegen oder eine Trinkflasche hinstellen, um ihn zu ehren oder zu gedenken. Hast du das gesehen? Wie sieht das gerade aus?
Das habe ich gesehen. Das ist ungefähr 1 Kilometer vom Ziel, würde ich sagen. Und da bin ich natürlich vorbeigekommen, aber da war nicht viel los, weil das war ja die Strecke, die schon komplett abgesperrt ist. Also überall diese Banden. Und da haben sich auch jetzt, da war das Rennen schon vorbei, da hat sich da in dem Augenblick keiner mehr so richtig die Zeit genommen, um da zu verweilen.
Ja. Ja. Nimmst du mich nochmal mit zum Mont Ventoux und machen wir das ja irgendwann mal gemeinsam?
Wie meinst du das mitnehmen zum Mont Ventoux? Ein anderes Mal?
Ja, ja, genau. Also wenn das jetzt meinetwegen in 2 Jahren wieder der Mont Ventoux auf dem Tableau ist, fahren wir dann gemeinsam hin und fahren dann gemeinsam hoch?
Ich soll da schon wieder hoch, ey.
Ja, na, selbstverständlich. Ich nehme dich in meinen Windschatten.
Aber ich erzähle dir, um dich heiß zu machen, erzähle ich dir nochmal wirklich so die... Ich habe ja schon erzählt, dass ich dort war, wo es keine Absperrung gab. Und was dann passiert hat, als wirklich die ersten kamen, die Führungsgruppe, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Weil die Straße war nicht mehr sichtbar. Die Fans sind so dicht zusammengerückt, dass da einen kurzen Augenblick nicht mal ein Radfahrer mehr durchgepasst hat. Ja. Das war total absurd, weil alle wollten sehen, wo er ist, wann er kommt, wie viele da kommen. Das waren wirklich so, du konntest Sekunden, bevor die kamen, hat sich plötzlich diese Lücke, die gar nicht mehr da war, wieder geöffnet, damit die da durchfahren konnten. Und ich hatte so das Gefühl, dass mich so ein, zweimal fast so ein Auto gestriffen hat. Das war unglaublich. Und dann hat ja wirklich am Ende ein Franzose diesen finalen Sprint gewonnen. Ja. Und als diese Information bei den Leuten angekommen ist, wo ich war, sind die alle komplett freigedreht. Das macht ja was mit einem Franzosen, weil es war ja auch die allererste Etappe bei dieser Tour dieses Jahr, die ein Franzose gewonnen hat. Ja. Und da sind ja die Franzosen, haben ja da ein Trauma. Ne? Es hat ja seit Jahrzehnten kein Franzose auf dem Podest gestanden. Und wenn dann mal ein Franzose eine Etappe gewinnt, das ist ja dann, und dann noch am Ventoux.
Ja, das ist eine große Sache.
Da ging gar nichts mehr. Da ging gar nichts mehr. Die Fans sind tanzend und singend. Auf der Straße wollten die eigentlich zum Gipfel. Eigentlich wollten die jetzt alle diesem Fahrer hinterher zum Gipfel. Die sind völlig freigedreht. Ich kann es nicht beschreiben. Mir ist ein Rätsel, dass da nichts passiert ist. Wirklich, wirklich. Ich kann es dir nicht erklären.
Aber den einen Tag ist ja ein Fan von einem Ineos-Auto angefahren worden, weil er halt direkt davor stand mit seinem Transparent und wurde dann richtig umgefahren. Das sah schon krass aus. Gestern beim Mont Ventoux gab es auch so 2 Situationen. Da ist einmal das neutrale Versorgungsmotorrad von Shimano stand links am Straßenrand. Und wenn die Fahrer da alles geben beim Hochfahren, man kennt das ja auch von sich selber, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dich so anstrengst, dass du nicht mehr den Weitblick hast, dass du nach oben guckst, sondern du guckst oftmals nur noch auf dein Vorderrad, auf deinen Fahrradcomputer nach unten. Und da ist der Fahrer von Ineos, der in einer Ausreißergruppe auch war, fast in dieses Motorrad reingefahren, so mit, weiß was ich, 10 km/h oder so, ist dann gerade noch drumherum geschwenkt. Und dann gab es auch noch eine Situation, wo wieder irgendein Heini sieht, da ist jetzt das Kameramotorrad, deshalb stehe ich mit dem Rücken zu den Fahrern und halte mein Transparent in die Kamera. Und da kam dann gerade Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar vorbei und Jonas ist da fast in den reingerammelt, ne? Und bei der nächsten Gruppe war wieder ein Motorrad und da stand er wieder so auf der Straße und hat das noch nicht mal gecheckt, dass er gerade fast den zweiten der Tour de France vom Fahrrad geholt hat. So, das fand ich auch schon wieder komplett irre. Und im Ziel ist ja auch noch passiert, dass ein Fotograf, und da habe ich wirklich die Daumen gedrückt, dass du das nicht warst, da ist Jonas Vingegaard in einen Fotografen reingefahren, weil der irgendwie in die Weltgeschichte geguckt hat und nicht geguckt hat, dass da die Fahrer gerade reinkommen. Und dann ist Jonas Vingegaard auf dem Asphalt liegen geblieben. Ja? Aber es ist zum Glück nichts passiert.
Nee, das weißt du, woran das lag? Die waren natürlich alle total aus dem Häuschen, dass da ein Franzose gewonnen hat. Und plötzlich wollte er natürlich... Alle anderen Fahrer waren unwichtig. Der Franzose war ja, das ist ja wie ein Nationalfeiertag, ne? Und da hat natürlich keiner mehr auf die Favoriten geachtet, die da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Abstand die hatten, 1 Minute, 1,5 oder so. Ja. Ja, und da ist das passiert. Ja, ist krass. Ich meine, da oben, muss man sagen, ist es auch sehr, sehr, sehr eng. Du hast ja wirklich nur diese Straße und da gibt es ja keinen Platz links und rechts. Ne? Wie bei den anderen. Da
gibt es ja nur noch Geröll und runter.
Genau, nur noch Geröll und runter. Ja.
Okay, also die ganzen Fahrer sind im Ziel, die ganze Karawane ist da, die Etappe ist abgeschlossen. Alle freuen sich und singen. Was machst du? Wie bist du wieder runtergekommen? Mit dem Fahrrad wahrscheinlich, oder?
Ja, mit dem Fahrrad, aber der Weg zurück, so wie ihn alle nehmen, ist ja die Hölle, weil da geht ja kein Vor und Zurück. Dann pilgern ja zehntausende Fans auf der Straße runter und ich dachte mir, bist du so schlau und nutzt deinen Presseausweis, deine Akkreditierung und fährst auf der Rückseite vom Mont Ventoux, die offizielle, wie soll ich sagen, Evakuierungsroute aller Teams und so. Und es war auch eine sehr gute Idee und ich komme ja Gott sei Dank überall durch. Da ist mir dann auf diesem Weg runter, der ja genauso lang ist, also es sind ja auch irgendwie 20 Kilometer und da hast du dann, bist du ganz alleine, hast freie Fahrt, die Teambusse waren schon weg und dann ballerst du da mit 50, 60, 70 km/h auf dieser Piste runter, Kilometer lang, es hörte nicht auf, ich dachte schon irgendwie, ich hätte mich verfahren, weil es ging immer weiter, wirklich, ich hatte zwischendurch, dachte ich so, oh, bitte nicht, Hauptsache du hast da keine Abbiegung verpasst. Und in dem Moment ist mir erstmal wirklich klar geworden, was ich da überhaupt hochgefahren bin. Das war irgendwie schon krass. Ja, das war der Weg zurück, die Belohnung darunter. Ganz alleine, mehr oder weniger. Irre.
Und wie bist du zu deinem Auto wiedergekommen?
Na, dieses.
Weil das stand ja auf der anderen Seite.
Nee, das war genau die Straße, ging quasi zu meinem Auto.
Ah,
das war sozusagen der Rückweg, war der direkte Weg zu dem Pressezentrum, zu dem Technikparkplatz, zu meinem Auto.
Ja, mega. Da hast du ja wieder alles richtig gemacht, Herr Hüfner. Sehr schön.
Ja, einmal Profi, immer Profi.
Ja, ja,
ich probiere es auf jeden Fall.
Wie gehen die nächsten Tage bei dir weiter? Wie viel Tour de France wirst du noch einatmen und erleben?
Ich werde so ein bisschen mir einen strategisch günstigen Punkt suchen für die beiden restlichen Bergetappen, die noch bleiben, bevor ja dann auch ziemlich schnell die Tour de France vorbei ist. Und es geht ja nochmal sehr hoch. Der einzige Wermutstropfen, der jetzt gerade dabei hochkommt, ist, dass das Wetter sich verändert. Also es steht irgendwie so eine Schlechtwetterzone an und es ist für die nächsten Tage Regen vorhergesagt und ein Temperatursturz. Und das ist ja in den Bergen, gerade wenn du über 1500 Meter bist, nicht so lustig. Ich habe auf jeden Fall entschieden, ich werde nicht nach La Plagne hochfahren. Ich tue mir so eine Tortur nicht mehr an. Heute lege ich ein bisschen die Beine hoch. Also für mich ist heute Ruhetag so ein bisschen. Ich werde mir wirklich einen chilligen Ort in den Bergen suchen und gucken, ob ich von da ordentlich die zwei restlichen Bergetappen besuchen kann.
Ich habe dir ja zwei Bücher mitgegeben. Einmal von Carsten Miegels, zur Hölle mit dem Teufelslappen, mit der Frau Lame Rouge. Und dann noch das Buch von Jean-Marie Margrot, der ja bei uns im Interview war mit Ratatouille. Hast du beide schon durch?
Ja, beide schon durch, du Witzbold. Ich wollte eigentlich eine Woche früher losfahren, das hat ja alles nicht geklappt. Ich habe irgendwie mal in einem Café, von Margrot die ersten Seiten gelesen und ich wünsche mir wirklich, also ich erzähle dir, was ich für ein Bild vor Augen habe. Ich werde jetzt hier noch ein Stündchen arbeiten, dann werde ich mich in mein Auto setzen und ganz gemütlich in Richtung Alpen Tour-Etappe fahren. Und dann werde ich mir ein kleines Dorf suchen, werde mich da auf den Hauptplatz setzen, in eine kleine Brasserie, werde mir einen Kaffee bestellen und werde mir das Treiben auf dem Platz so angucken und hoffentlich die ersten zwei Kapitel von diesem Buch lesen.
Das ist ein wunderbarer
ist
Plan.
Mein Plan. Und mehr passiert heute nicht mehr. Ach so, dann werde ich auf dem Handy, werde ich noch so ein bisschen natürlich die Etappe verfolgen. Aber das ist ja heute erst im Nachmittag, wird das wichtig.
Und dann ist ja dein großer Auftrag noch zurück nach Lyon, weil du machst ja wieder ein Städteporträt, ne? Wie lange bleibst du da?
Genau, dann kommt Nadine zu mir und dann sind wir noch 4 Tage in Lyon.
Ja. Mit den Promptons? Bringt sie die Promptons mit oder hast du die schon mit?
Nee, die habe ich schon im Auto. Ich habe Ich habe drei Räder.
Du hast drei Fahrräder mit?
Naja, klar. Ja, ich habe die gefragt, ob sie mir die Dinger nicht ins Hotel schicken können. Dann war immer so, nee, das klappt immer nicht. Und ich habe die passen, das ist ja das Schöne an Runden, die habe ich so unter mein Bett geschoben im Auto.
Ich hatte noch einen Arbeitsauftrag für dich. Ist das okay?
Ja, mal sehen. Erst sagen, dann kriegst du eine Antwort von mir.
Es gibt ja bei der Werbekarawane diese rote Kuh. Kennst du die rote Kuh? Die lachende Kuh? Die Lavashkiri. Genau. Und da gibt es so kleine Rennradcappies in Rot mit dieser roten lachenden Kuh drauf. Davon hätte ich ganz gerne eins. Ist das okay für dich?
Das hast du noch nicht?
Nee, das habe ich nicht. Vergangenes Jahr haben die, weiß nicht, immer an mir vorbeigeworfen. Aber ich hätte gerne die lachende Kuh als Rennradcappy, wenn es geht. T-Shirt wäre auch in Ordnung.
T-Shirt wäre auch in Ordnung, aber nicht das Bergtrikot, oder?
Nee, sondern von der Kuh. Ich glaube, das ist komplett rot mit der lachenden Kuh drauf.
Ich kann nichts versprechen, aber das ist natürlich eine Mission, die ich mit sehr viel Ansporn dann versuche zu erfüllen. Es gibt ja immer zu den Anstiegen, gibt es ja immer diese kleinen Straßen, wie nennt man diese Straßenpflastersteine, diese Straßenmarkierung, wo dann draufsteht Mont Ventoux und die Höhe.
Genau, was dann immer rechts am Straßenrand ist, ne? Diese weißen mit einer gelben Spitze oben drauf.
Diese Kilometersteine. Und genau. Da habe ich lange vor dem Regal gestanden, ob ich mir nicht den Kilometerstein hole vom Ventoux. Aber dann habe ich mir ein schwarzes Fahrradcappy geholt, wo drauf steht Mont Ventoux in weiß, ganz schlicht und edel.
Toll.
Das war meine Belohnung.
Also wenn du das nächste Mal hier im Studio bist, will ich das gerne sehen, okay?
Und anfassen. Zeige ich dir.
Sehr schön. Alex, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei der Tour de France und denk an meine lachende Kuh, okay?
Ich denke an deine lachende Kuh, auf jeden Fall.
Das war's mit Bikers Paradise Folge 105. Der rasende Reporter Alex macht sich jetzt gleich auf den Weg in irgendein kleines Alpendörfchen und trinkt Kaffee. Das ist doch mal ein toller Job. Also dann folgt uns überall, wo es was zu folgen gibt. Hört unsere Podcasts, sagt's all euren Freunden. Bis bald. Ciao, Alex.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.